vielen Tag. So ticken Mörder mit Ron und Laura.
Hello.
Hello.
What's going on? Warum fangen wir mit Englisch an? Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Auf jeden Fall.
Mir geht's gut. Ich schreibe übermorgen schon wieder Klausur. Irgendwie...
Du schreibst total selten Klausur. Irgendwie immer, wenn wir eine Folge aufnehmen...
Das letzte Mal habe ich Bio-LK-Klausur geschrieben, vorm Höxterfall, das weiß ich noch.
Also, wenn ihr einen Live-Ticker haben möchtet von Lauras Klausurphase, dann könnt ihr einfach auf Instagram @don'tkillandtalk_podcast eingeben und uns in unsere DMs reinschreiben, ihr wollt einen Live-Ticker. Dann sorgen wir dafür.
Also ihr könnt uns sehr, sehr gerne folgen, aber ich bitte euch, nicht nach einem Live-Ticker zu fragen, weil ich weiß das selber nie, wann ich schreibe.
Das finde ich irgendwie toll, das wird mir gefallen.
Nein, überhaupt nicht. Aber Doch. Das ist die letzte Klausur und dann habe ich einen Monat noch bis zur Sommerferien, aber ich habe keine Klausuren mehr, keine mehr.
Ja, und ich bin wieder da am Mikro.
Ja, das stimmt. Heute stellt Ron einen Fall vor.
Ja, it's me.
Ron!
Aber fangen wir mal mit unserem Talk an. Mhm. Was kannst du uns erzählen?
Nichts allzu Besonderes, aber weißt du, was mir gerade eingefallen ist, was ich dir seit 2 Wochen erzählen will?
Was denn?
Und jetzt auch euch. Ich weiß nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Aber... ich habe mich mit Mama so über Namen unterhalten. Mhm. Ich glaube auch über Namen von meinen Freunden. Und dann meinte Mama auch irgendwas mit Ron. Und dann kam so aus meinem Kopf so, Ron heißt gar nicht Ron. Und sie guckt mich an, wie heißt Ron denn? Und dann saß ich da mal.
Hä?
Ja, also Ron heißt schon Ron, aber dann ist mir eingefallen, dass du mir deinen Namen mal auf Russisch gezeigt hast. Und er wird ja P-O-H geschrieben, ne?
Genau.
Und ich dachte, der wird doch so ausgesprochen und dann saß ich da und war so, wann ist eigentlich? Nein, warte, ich muss es so russisch betonen und das Einzige, was mir rauskam, war
Pong.
Und dann meinte meine Mama so, nee, Laura, es klingt irgendwie asiatisch, Ron heißt ja nicht Pong. Dann war ich, doch, der ist bestimmt Pong. Und dann habe ich das in Google eingegeben, in Google übersetzt und dann kam Ron.
Ja,
ich, okay, vielleicht genau. Heißt Ron doch Ron und nicht Pong.
Wie kamst du auf die Idee, überhaupt zu sagen, ja, der heißt Pong?
Weil du mir vor einem Jahr oder so mal gesagt hast.
Ja, genau, das war, glaube ich, sogar vor der ersten Folge.
Ja, weit vor der ersten Folge.
Und dann hatte ich gesagt, im Russischen ist ein R ein Ja. Also nicht ein Ja, aber so heißt es. Egal.
Auf jeden Fall. Würde man ist eigentlich ja.
Würde man meinen Namen im Russischen schreiben, dann ist das P-O-H.
Ja.
Ron. Nicht Po.
Po.
Also Laura findet das irgendwie ganz lustig. Ich,
ich kann aber so
kurze
Sachen nicht aussprechen. Zum Beispiel, es gibt es gibt eine Suppe, die meine Mom und ich immer essen, wenn wir zum Japan. Ich kann das nicht aussprechen.
Apropos Pho-Suppe, als ich das letzte Mal in Berlin war, von der Arbeit aus, war ich dann beim Vietnamesen und habe mir auch eine Pho-Suppe bestellt. Aber ich war krank. Hab mir einen Ingwertee bestellt und wenn ich krank bin, bin ich generell lost und gefühlt dauerhaft betrunken, weil mein Hirn irgendwie nicht damit klarkommt, dass ich krank bin. Ich habe dann gesagt, ich hätte gerne eine Po-Suppe. Ich habe eine Po-Suppe dann bestellt.
Po hat Po-Suppe.
Hallo, mein Name ist Po und ich hätte gerne eine Po-Suppe.
Ja, aber ich dachte halt wirklich, man spricht das an. Wie spricht man meinen Namen im Russischen aus?
Laura.
Okay. Ich weiß auch nicht, was ich mir erwartet habe.
Willst du, dass man sagt, ey, Laura, Joris, lam, lam, lum, lum.
Ja, Maria auch Maria, oder?
Ja.
Ja, mein zweiter Name ist Maria, deswegen Laura Maria.
Und im Deutschen halt Mareike.
Was?
Weiß ich
nicht. I'm German, I think it's called Maria.
No, I'm German, I know it. For sure.
You are porn. Weil ich konnte nicht so ernst bleiben. Vor allem der Witz ist, ich habe Ron auch genauso, also dieses P-O-H, die russische Schreibweise auf meinem Handy eingespeichert. Und ich war letztens voll verwirrt, weil ich Ron gesucht habe, habe oben in die Suchleiste eingegeben, also P-O-H, und es kam halt nichts. Und ich war so, scheiße, Alter, ich habe Ron verloren. Habe ich einfach Ron eingegeben. Und WhatsApp erkennt das, wenn du in einer anderen Sprache reinschreibst.
Echt?
Ja, weil Pon habe ich nicht.
Oh Gott.
Und dann habe ich Ron eingegeben und dann war WhatsApp so, ah, alles klar, du meinst Ron, nicht Suppe, alles klar.
Das wollte ich dir aber unbedingt. Aber wie bist du denn auf den Gedanken gekommen, dass man das Pon ausspricht?
Vor allem ich weiß es nicht. Weil ich dachte, ich muss einen Akzent reinsetzen. Und eigentlich kann ich sehr gut Akzente in anderen Sprachen setzen. Und dann dachte ich mir so, wie klingt Ruski? Boah. Und dann kam da aber nicht Pon raus, sondern Pon. Das klingt so ein bisschen boah.
Nein, wir hören auf dem Boah.
Das war in der Phase, wir müssen echt langsam mit dem Fall anfangen, ja, aber
wir sind hier.
Es gab eine Zeit
wir
von
sind schon
Ron.
Ernst.
Es gab eine Zeit von Ron. Da hat Ron vor jeder Folge von Egon Kowalski dieses Boah. Und dann mussten wir wirklich teilweise so in den Folgen cutten, weil Ron irgendwas nicht verstanden hat. Dann kam so Boah.
Das war grausam. Ich habe das, glaube ich, nach jedem Satz gesagt. Boah. Okay, wir müssen jetzt aufhören. Also.
Okay, heute stellen Paul den Fall vor. Paul stellt heute den Fall vor. Heute werdet ihr mich also nur mit Kommentaren hören.
Und heute ist ein besonderer Tag.
Oh mein Gott, stimmt.
Weil es ist unsere 10. Folge. Könnt ihr euch vorstellen? Uns gibt es schon seit 10 Folgen.
Ja. Die armen Menschen, oh mein Gott.
Ja, das denke ich mir auch. Aber damit wir euch weiterhin belasten, fangen wir jetzt mit dem Fall an.
Ja, ich glaube, belasten ist das richtige Wort.
Ja. Also Paul stellt euch jetzt einen Fall vor und Laura hört dann zu. Oder?
Da läuft mein Nachbar lang, ja.
Okay, gruselig. Ich sehe den im Spiegel. Also egal, ja.
Auf jeden Fall würde ich sagen,
Don't Kill and Talk. So ticken Mörder. Mit Laura und Ron. Also wenn ich jetzt eine Million hätte, dann würde ich mir ein paar Autos kaufen.
Ein paar. Ja.
Und ein paar viele Hunde.
Könnte ich die Autos auch fahren?
Ja.
Dankeschön.
Vor allen Dingen, weil ich mir einen alten Mini holen möchte.
Dann fahre ich gerne.
Aber wir sind ja jetzt nicht gerade bei dem, was wir mit einer Million oder mit mehreren Millionen machen würden. Wir sind ja gerade jetzt beim Fall, beim Tengelmann-Fall.
Ja.
Und zwar, Karl Erivan Haub wurde 1960 in Tacoma in Washington in den Vereinigten Staaten geboren. Er war der Chef der Tengelmann-Gruppe und übernahm im Jahr 2000 die Unternehmensführung.
Da waren wir noch gar nicht geboren.
Ja. Er führte das Unternehmen in 5. Generation.
Okay, das ist krass.
Aber da wir ja jetzt auch Bilder einbinden, magst du dir ein Bild anschauen von Karl Erivan Haub?
Natürlich. Und ihr könnt das jetzt auch, weil wir haben unser Insta ein bisschen aufgestockt, endlich mal. Und zwar könnt ihr euch da gerne auch die Bilder angucken, und zwar unter Don't Kill and Talk _Podcast.
In der Podcast-Beschreibung könnt ihr auch den Podcast-Namen, also den Instagram-Namen nochmal einsehen.
Dafür habe ich den jetzt auswendig gelernt.
Ja.
Ihr macht das schön, weil ich das jetzt gesagt habe.
Doppelt hält besser.
Okay.
Okay, also das ist jetzt ein Bild von Karl Erivan Haub.
Alles klar. Das ist ein sehr netter Onkel.
Also dein erster Eindruck ist, dass das ein sehr netter Onkel ist?
Ja, ich finde tatsächlich, es könnte auch ein entfernter Verwandter von Olaf Scholz sein. Die teilen sich auf jeden Fall eine ähnliche Frisur. Aber ich muss sagen, er hat etwas sehr Sympathisches. Er hat sehr blaue Augen. Mhm. Es sieht ein bisschen aus, als würde er so ganz leicht schielen. Kann aber auch sein, dass er gerade einfach fokussiert guckt.
Ich meine, der Mann sitzt da am Mikrofon.
Ja, stimmt. Ja, ich muss sagen, er wirkt irgendwie sehr sympathisch. Er hat was sehr Liebes. Wenn der hinter mir an der Kasse stehen würde, mit ein paar Produkten weniger als ich, dann würde ich sagen, guter Mann, gehen Sie vor. Also er hat wirklich was sehr, sehr Nettes. Mhm. Was sehr Empathisches irgendwie. Das ist so ungewohnt hier im Podcast, dass man irgendwie zu...
So was Nettes über...
Ja, über einen Menschen sagt, du siehst ein Bild. Und wenn ich so an Fritz Honka von der letzten Folge denke... Es wirkt er auf jeden Fall um Welten sympathischer.
Ja, oder?
Ja, er hat was sehr Nettes.
Aber gehen wir nochmal kurz zurück. Kennst du denn die Tengelmann-Gruppe?
Also irgendwas sagt mir das und in meinem Kopf hängt Tengelmann mit Edeka und sowas zusammen. Das macht aber keinen Sinn eigentlich. Ich habe es auf jeden Fall gehört.
Mhm.
Aber da du so fragst, denke ich mal, hast du ein paar genauere Antworten für mich.
Ja, und okay. Zwar, die Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG ist
okay,
ein...
Okay, Warenhandel, das heißt, ich könnte recht gehabt haben.
...ist ein deutscher Handelskonzern, welcher als Dachgesellschaft für diverse Unternehmen fungiert. Der Sitz des Unternehmens ist in Mülheim an der Ruhr.
Mhm.
Für die verschiedenen Gesellschaften arbeiten über 70.000 Menschen.
Wow.
Und gegründet... wurde das Unternehmen im Jahre 1867 von Wilhelm Schmitz Scholl. Und zu den Tochtergesellschaften der Tengelmann-Gruppe gehören unter anderem Obi, Kick und solche Sachen. Und Woolworth, Deutschland zum Beispiel auch.
Okay, ich war weit weg mit Edeka. Aber ich hatte im Kopf, dass irgendwie so kleinere Märkte dazu gehören.
Ja.
Krass, dass Kick, Woolworth und so zusammengehört. Das wusste ich auch nicht.
Aber bevor wir jetzt weitermachen, ich habe ja noch ein paar Bilder.
Oh ja.
Weil jetzt hatte ich dir ja ein Bild von Karl Erivanhaupt gezeigt.
Mhm.
Aber es gibt auch noch ein Bild seiner Eltern. Und zwar, es ist leider sehr verpixelt.
Oh, die sehen aber auch wieder so lieb aus. Die sehen wirklich lieb aus und ich glaube,
ja,
dass wenn Karl hieß er, oder?
Ja.
Wenn Karl alt ist, sieht er aus wie sein Vater. Die sehen beide, die Mutter hat einen grünen Blazer an, gut, über Farbe kann man nicht streiten, aber hat wirklich nur schicke Haare, also ich würde sagen, die sind so zwischen 70 und 80, vielleicht auch 80 plus auf dem Bild. Er ist im Anzug mit einer roten Krawatte. Beide total herzliche Menschen mit einem Lächeln und ich finde die richtig, richtig nett. Das sind richtig nette Menschen.
Die sehen auch echt süß aus, finde ich.
Die sehen wirklich süß aus. Ich habe Angst, dass mit denen jetzt was passiert.
Mit denen passiert nichts, aber ich kann ein bisschen was zu der Persönlichkeit von Karl verraten.
Mhm.
Und zwar, also er ist bekannt, besonders im, was jetzt so die Arbeit angeht, für seine sehr strikte Arbeitsmoral.
Okay, von dem Bild her glaube ich das.
Hätte ich aber nicht gedacht von dem Bild her. Aber er liebt auch die Natur und auch echt von Extremsportarten begeistert.
Extremsportarten?
Mhm.
Okay. Bobfahren, oder?
Er war ein routinierter Bergsteiger und auch Skifahrer.
Bergsteiger?
Und, ja, und hat regelmäßig an internationalen Skitourrennen teilgenommen.
Mhm. Okay, das ist Wahnsinn. Das hätte ich eben so rein vom Äußerlichen... Hätte ich ihm das jetzt nicht als Hobby angesehen, aber ich weiß noch nicht, wie ein Skifahrer aussieht.
Weiß ich auch nicht.
Gut, das haben schon zwei.
Aber das waren ja jetzt nur so Erzählungen.
Ja.
Es gibt aber auch Zitate. Also zum Beispiel ein Kollege hat gesagt, Karl war ein extrem fokussierter und disziplinierter Mensch. Ein Freund und auch ein Sportkollege hat gesagt, er war immer bereit, Risiken einzugehen, aber er wusste auch, wie man sich vorbereitet.
Nein, du redest in Vergangenheit von ihm. Okay, aber er wirkt auf jeden Fall schon mal strebsam und sympathisch.
Ja, oder?
Ja.
Aber Am 7. April, frühmorgens, im Jahre 2018.
Ach, das ist noch gar nicht so lange her.
Hat sich alles verändert.
Oh Gott.
Wir verschwinden, oder verlassen jetzt mal Köln und sind auf der Bergstation Klein Matterhorn.
Okay.
Was sich ungefähr auf 3883 Meter in der Höhe befindet.
Darf ich mental hier in Köln bleiben? Ich habe Höhenangst.
Da er ja gerne Ski fährt, bricht er alleine zu einer Skitour auf. Er plant etwa eine zweistündige Tour, ausgestattet mit Skien und typischer Bergsteigerausrüstung. Seine letzte Sichtung war ein Kamerabild der Bergstation, die ihn um 9 Uhr dokumentiert hat. Also da hat um 9 Uhr am 7. April wurde er zuletzt gesehen, 2018.
Würdest du alleine Skifahren?
Nie im Leben. Ich hätte viel zu viel Angst. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so ein Monster zu sehen.
Also mal abgesehen davon, dass wir, glaube ich, noch nie wirklich Skifahren. Also ich war noch nie Skifahren. Warst du schon mal Skifahren?
Ja.
Bitte geh ab heute keinen Ski mehr fahren. Das ist ein freundschaftlicher Rat.
Okay.
Ich glaube, ich würde auch, also egal, obwohl es ist ein Hobby, ne?
Mhm.
Und du möchtest natürlich auch mal alleine fahren, aber ich stelle mir das auch wirklich extrem unheimlich vor, wenn du da alleine bist.
Es ist schon unheimlich und ich glaube, wenn man nicht erfahren ist, dann wird es auch schnell gefährlich.
Ja, also natürlich, er war erfahren, aber ich finde es trotzdem total gruselig.
Also die Umstände sind schon ungewöhnlich, weil erfahrene Bergsteiger nehmen eigentlich nie das Risiko einer Solotour auf sich ohne vollständige Notfallausrüstung.
Ja,
er hatte halt keine Notfallausrüstung.
Hatte er nicht?
Nee.
Oh Gott.
Er war halt ausgestattet mit Skien und einer typischen Bergsteigerausrüstung.
Das klingt jetzt schon nicht so gut.
Karl Erivan Haub ist am 7. April 2018 um 9 Uhr das letzte Mal gesehen worden. Bedeutet, der ist danach verschwunden.
Mhm.
Die Suchaktion, also die Familie meldete Haub als vermisst, als er nicht wie geplant am Nachmittag zurückkehrte.
Mhm.
Die Rettungskräfte, also sprich Bergretter, Suchhunde, Drohnen und Helikopter haben überall gesucht. Die Bedingungen, also die Wetterbedingungen waren halt auf fast 4000 Meter Höhe ein bisschen schwierig. Also dichter Nebel, starke Winde, eisige Temperaturen. Also der Suchradius erstreckt sich über Gletscherspalten, steile Hänge und liegt abseits der gelegenen Routen.
Mhm.
Ein Bergretter sagte, wir haben alles versucht, jede Schlucht, jeden Spalt abgesucht.
Oh Gott.
Und das Ergebnis war, trotz dieses riesigen Aufwands, eine Person zu finden, einen Menschen zu finden, also Karl Erivan Haupt zu finden, gab es keine Spur von ihm. Wie vom Erdboden verschlungen.
Oh Gott.
Einfach verschwunden. Die erste Vermutung war ein Unfall. Eines Sturzes in eine Gletscherspalte und vielleicht auch möglich tödliche Verletzungen oder vielleicht ist er auch erfroren. Dann hat man gedacht, dass er bewusst geflohen ist. Mögliche Flucht vielleicht aufgrund persönlicher oder sogar geschäftlicher Probleme, hypothetische Verwicklung in Kriminalaktivitäten. Man ist sogar so weit gegangen. Dann gab es noch eine weitere Theorie und die war Verbrechen. Vielleicht hat er auch ein Verbrechen begangen. Man spekulierte über einen möglichen Überfall oder eine Entführung, obwohl keine konkreten Hinweise darauf existiert haben. Ein Kriminalexperte sagte damals, es gibt einige ungewöhnliche Aspekte in diesem Fall. Warum entschied sich ein erfahrener Bergsteiger wie Haub alleine zu gehen? Ein Freund sagte, die Frage bleibt, ob wir jemals die Wahrheit erfahren werden.
Vielleicht hat er sich das auch einfach zugetraut. Also wenn es wirklich ein erfahrener Bergsteiger war.
Aber ohne jegliche Notfallausrüstung. Das finde ich halt krass.
Aber vielleicht dachte er sich auch, ja, hör mal, du hast das schon so oft gemacht und vielleicht hat er es nie gebraucht. Ja, du willst nur eine kleine Strecke fahren und alles mitzunehmen ist so, weißt du, das ist ja auch wieder Aufwand. Ich weiß es nicht, war ja nicht mit dabei, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du so lange fährst, dass du vielleicht auch irgendwann denkst, ja komm, du hast das nie gebraucht, scheiß drauf. Mhm. Also ich weiß es halt nicht, ne? Aber ich weiß auch nicht, wie viel so eine Bergsteiger-Notfallsammlung da, wie viel das wiegt und alles.
Also der ist ja am 7. April 2018 um 9 Uhr zuletzt gesehen worden. Mhm. Bedeutet, danach ist er verschwunden. Am 14. April 2018 wurde die Suche offiziell eingestellt, aufgrund schwieriger Bedingungen und fehlender Ergebnisse.
Nein.
Die gerichtliche Erklärung lautete, am 6. Juni 2019, Karl Erivan Haub wird nach deutschem Recht für tot erklärt.
Das geht so schnell? Mhm. Ja gut, wenn die den nicht finden und da draußen wird es auch nicht gerade sonderlich warm sein. Ja. Aber es tut mir trotzdem leid für ihn.
Ja, war ja jetzt kein kleines Tier bei der Tengelmann-Gruppe. Mhm. Schließlich war er seit 2000 in der Unternehmensführung.
Ja.
Bedeutet, er war auch schon vermögend.
Ja.
Jetzt stellt sich die Frage, Entscheidungen über Erbschaften und Unternehmensführung müssen nun getroffen werden. Mhm. Und das sorgt für Ungewissheit. Familie und Öffentlichkeit bleiben mit Fragen offen. Ein Familienmitglied sagte, wir haben Karl verloren, aber ohne zu wissen, was wirklich geschehen ist, bleibt ein Gefühl der Unvollständigkeit.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ein Vertrauter sagte, es ist wie ein Albtraum, aus dem man nicht erwachen kann.
Das Ding ist, du weißt halt nicht, okay, war das ein Unfall, war das kein Unfall, ist der direkt gestorben, es wird ja keine Leiche gefunden und so. Ich glaube, dass das, wenn du ein Angehöriger bist, auf jeden Fall wirklich schon wirklich schlimm für dich ist.
Ja. Das Ding ist halt, was ich mich die ganze Zeit frage, das wird sich vielleicht doch im Laufe der Folge aufklären, was aber mit der Erbschaft passiert ist und der Unternehmensführung.
Ich denke mir, die wird einfach weitergegeben. Oder? Oder nicht? Okay.
Ich kann meine Schultern nicht höher ziehen. Also, zur Unternehmensführung. Bruder Christian Haub übernimmt die Führung der Tengelmann-Gruppe. Mhm. Es gab mehrere Herausforderungen und natürlich Veränderungen in der Unternehmensstruktur, weil, auch wenn es sein Bruder ist, es sind ja nicht beides dieselben Persönlichkeiten. Nee. Also die ticken ja beide nicht selbst. Der Verkauf von Kaisers Tengelmann und andere strategische Maßnahmen wurden eingeleitet.
Oh mein Gott, ja natürlich.
Jetzt kommt es dir bekannt vor?
Ja, wir hatten damals im Dorf, hatten wir Kaisers Tengelmann. Da stand Tengelmann, glaube ich, nämlich auch drunter. Mhm. Und da ist jetzt ein Edeka drin, deswegen habe ich das mit Edeka verbunden.
Genau, wir hatten auch früher, wo der Deal, wo der Aldi jetzt drin ist in Rodenkirchen, hatten wir da auch einen Kaisers Tengelmann drin.
Tengelmann, jetzt weiß ich woher. Oh, ich habe Kaisers geliebt. Jetzt bin ich gerade richtig sauer auf den Bruder, dass der Tengelmann Kaisers weggemacht hat.
Krass. Aber trotz dieser ganzen Veränderungen, was jetzt das Unternehmen angeht, die Familie trauerte und war tief betroffen und wurde regelrecht von Reaktionen aus der Geschäftswelt und von Mitarbeitern überflutet. Mhm. Ein Wirtschaftsjournalist sagte, der Verlust von Karl Erivan Haub hat in der Unternehmenswelt eine große Lücke hinterlassen. Ein Mitarbeiter sagte, er war nicht nur ein großartiger Geschäftsmann, sondern auch ein Freund und Mentor.
Oh Mann, das macht das alles noch viel trauriger. Also es ist schon schlimm genug, dass ein Mensch verschwindet, ne? Aber stell dir vor, es wäre voll das Arschloch gewesen und voll der Kack. Also es macht das immer noch nicht besser, dass er verschwunden ist, aber dass er wirklich auch bei seinen Leuten so positiv im Kopf geblieben ist. Ja. Bitte tauchen Sie wieder auf. Bringen Sie Kaisers mit.
Der Fall bleibt weiterhin einer der rätselhaftesten vermissten Fälle der letzten Jahre. Es gibt weiterhin noch ungeklärte Fragen und Spekulationen halten die Erinnerung lebendig.
Was glaubst du denn, was passiert ist?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass der einfach umgekommen ist.
Aber du musst ja trotzdem irgendwo die Leiche finden.
Weiß ich nicht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der irgendwie entführt wurde.
Entführt glaube ich auch nicht. Ich weiß es nicht. Also, du musst halt wirklich Skifahren können, wenn du dir zutraust, alleine zu fahren.
Ja.
Aber genau, also ich finde es halt super schwierig.
Das ist schon schön.
Ja, also damit ihr nochmal kurz mitreden könnt, weil ich persönlich würde jetzt noch was zu der Gegend sagen, warum mir gerade noch ein Bild von der Gegend gezeigt hat. Könnt ihr das natürlich auch sehr gerne auf Don't Kill and Talk-Podcast nachgucken. Es ist schon. Also ich finde, es sieht schön aus, wenn du so in einer Arztpraxis sitzt und du siehst diese Landschaft.
In einer Arztpraxis?
In einem Bild. Aber ich wollte da jetzt nicht alleine rumfahren.
Doch, ich würde da schon gerne rumfahren. Also nicht alleine, aber schon gerne rumfahren.
Bist du verrückt?
Das ist ein Skigebiet.
Ich mag keine Skigebiete. Ich liebe Schnee, aber ich mag keine Skigebiete. Ich mag auch nicht Skihallen oder so, weil alles Ski ist bei mir vorbei. Hast du mal gesehen, wie steil diese Seilbahn geht? Der wird da ja wahrscheinlich hochgefahren sein, obwohl der war Bergsteiger. Vielleicht ist er auch hochgeklettert, man weiß
ja,
es nicht.
Ja, aber du musst ja... Wie willst du denn sonst Skifahren?
Runter sind Felsen! Stell vor, du fällst runter und dann kommt ein Felsen und dann vorbei. Weißt du, wer auch einen starken Skiunfall hatte? Michael Schumacher. Skifahren ist gefährlich.
Ja, dann mach halt Langlauf.
Ich mach gar keinen Sport.
Aber das ist total schön. Stay safe. Das Ding ist, fürs Skifahren musst du ja hoch, weil du musst ja runterkommen, du kannst ja nicht gerade fahren.
Beim Schlittenfahren auch, und Schlittenfahren ist nicht so gefährlich. Nein, aber... Man hat sich gerade die Augen zugehalten.
Oh Gott,
Nein, aber wirklich... Schreibt uns gerne mal, wie ihr das findet, ob ihr da gerne hinfahren würdet. Ey Ron, wenn du, natürlich wird das jetzt nicht gerade die Skipiste sein, auf jeden Fall nicht, aber es ist trotzdem total erschreckend, diese Täler und diese wirklich spitzen Steine, so schlag da mal mit dem Kopf auf, vielleicht je nachdem, wann die diesen Suchtrupp geschickt haben, wenn er ganz oben war, vielleicht hat es geschneit oder so. Ey, wirklich, mir stellen sich die Nackenhaare hoch, wenn ich daran denke, wenn ich da alleine langklettern würde. Ihr seid in der Arztpraxis als Bild, wunderschön, gucke ich mir gerne an, wirklich, hör mal. Mhm. Aber da in der Gondel zu sitzen und da rauszugucken, bei Gott nicht.
Ich weiß nicht, was du jetzt da meinst, aber ich würde da auf jeden Fall hinwollen. Das sieht total schön aus. Da kriegt man einfach Lust zu, da runterzufahren.
Ich seh schon, Ron fährt in Urlaub zum kleinen Matterhorn und ich muss dann hinterherfliegen mit dem Hubschrauber und den suchen. Junge Frau, ja, Eikos, Ron, wo bist du? So wird das dann. Ey, nein, für nichts in der Welt. Ich finde das so schlimm. So, stell dir vor, du bist deine Eltern. Seine Mutter, und dann kommt ein Anruf, ja, dein Sohn oder ihr Sohn war Skifahren. Am kleinen Matterhorn. Ja, das ist kein kleines Matterhorn. Der ist leider... Also, wir haben keine Ahnung, wo er ist. Und du weißt ja nie...
Den Anruf zu erhalten, das wäre schon schlimm. Das wäre, glaube ich, eins der traumatischsten Erlebnisse, die einem Menschen widerfahren können. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist halt gering. Warum guckst du so erschrocken? Laura hat gerade total ihre Augen aufgerissen und
ich habe so
30 Sekunden lang angestarrt.
Ich habe so kleine ADHS-Moves und wenn ich mein iPad vor mir habe, dann und Ron zeigt mir ein Bild und er nimmt mir das nicht schnell genug weg, gucke ich weiter Bilder. Also das werden wir auf jeden Fall auch auf Don't Kill and Talk-Podcast posten. Aber das ist die Seitenansicht vom kleinen Matterhorn.
Ist doch schön. Laura, kann es einfach sein, dass du Höhenangst hast?
Ich habe totale Höhenangst.
Ja.
Aber egal, ob ich Höhenangst hätte oder nicht, aber niemals würde ich dahin fahren. Vor allem das Schlimme, finde ich, ist ja, du hast ihn ja nicht gefunden. Du hast ja, wahrscheinlich wird er tot sein, aber du hast ja nicht mal die Leiche gefunden. Du hast keine Ahnung.
Also er wurde rechtlich, laut dem deutschen Recht, wurde er für tot erklärt.
Natürlich, aber du hast die Leiche ja nicht. Du weißt nicht... war er verletzt und ist langsam erfroren oder ist er direkt tot gewesen oder war es einfach kein Unfall oder so, weiß ja wirklich gar nichts.
Mhm.
Und ich glaube, das ist das Allerschlimmste. Es klingt total brutal und ich verstehe, wenn viele vielleicht eine andere Meinung haben, aber ich glaube, wenn du den Anruf kriegst, die Person ist sofort gestorben, die hat Aufschlag, Bumsel tot, so, es ist unfassbar schlimm und ich möchte niemand so eine Nachricht erfahren. Aber du weißt, dass diese Person nicht gelitten hat. Und wenn du halt nicht weißt, wenn du keine Leiche hast, wenn du keinen Obduktionsbericht hast, du weißt ja nicht, was ist passiert, wie ist er gestorben, egal was ist. Und du musst einfach immer damit leben, dass du nicht weißt, was aus deiner geliebten Person geworden ist. Das stelle ich mir so schlimm vor. Aber ist das nicht
irgendwie auch wiederum gut? Weil dann kannst du dir was ausmalen. Du hast ja dann die Möglichkeit, dir auszumalen, was vielleicht passiert ist und dann dieses Szenario einfach zu manifestieren.
Würdest du dich besser mit dem Gedanken fühlen, okay, stell dir vor, du bist dein Bruder. Mein Bruder hatte einen Unfall, seine Leiche wurde geborgen, er ist gefallen und ist sofort gestorben. Oder würdest du lieber hören, mein Bruder wurde nie gefunden, man geht davon aus, dass er tot ist, aber ist er wirklich tot? Hat er sich schwer verletzt? Ist er direkt gestorben? Ist er langsam gestorben? Ich glaube, ich hätte lieber Klarheit.
Ich weiß es nicht. Es ist so einfach gesagt, aber was dann ja, wirklich natürlich. Halt ist...
Es ist einfach gesagt, keiner von uns wird hoffentlich jemals in die Situation kommen, das von jeweils anderen zu hören.
Tu.
Aber, weiß ich nicht, also mit dem Gewissen zu leben, der ist verschwunden und keiner weiß, wo er ist und die Suchaktion wurde eingestellt. Natürlich ist er offiziell für tot erklärt, aber selbst wenn er tot ist, er liegt ja irgendwo noch da. Also zum Beispiel am Mount Everest werden die Leichen ja quasi als Wegweiser nach oben platziert. Das wird, denke ich mal, am kleinen Matterhorn nicht der Fall sein. Aber trotzdem, stell dir vor, der liegt da irgendwo noch und du weißt ja nicht, wo da. Ich finde das ganz schlimm und ich glaube, das liegt nicht nur in meiner Höhenangst.
Also da werde ich nicht mehr hin, jetzt hast du mir Angst gemacht.
Danke, Ron, wirklich. Ron, fahr eine Skihalle, Ski da ein bisschen rum.
Nach Kitzbühel kann man aber fahren, da kann man auch schön Ski fahren.
Ja, dann fahr nach Kitzbühel, das ist für mich auch gar kein Ding. Das
ist in Österreich.
Fahr bitte einfach nur nirgendwo hin, wo du verloren gehen kannst.
Ich glaube, das kann man in jedem Skigebiet.
Dann fahr nicht in ein Skigebiet, fahr eine Skihalle.
Wenn die groß genug ist.
Tu mir den Gefallen, in Neuss gibt es eine, fahr nach Neuss.
Die finde ich schlimm.
Da bin ich mal verloren gegangen.
Ja, siehste.
Ja, aber lieber da verloren gehen, da findet man dich auch wieder als... Oh, ich muss das iPad weglegen, wirklich. Ich gucke die ganze Zeit so ungefähr und du siehst einfach diese Gondel, wie es da so hoch geht und dann siehst du einfach, wie es da so richtig steil runtergeht.
Ist halt eine steile Abfahrt, ein steiler Abhang, so nennt man das. Ja.
Das ist mehr als ein steiler Abhang. Es ist so schlimm, ich kann euch das gar nicht in Worte fassen. Wir machen euch eine Collage drauf und setzen euch die auf Instagram und bitte schreibt uns einfach, ob ihr meiner Meinung seid oder Rons kranker Meinung seid, sich zu denken, da würde ich mal runterfahren.
Schreibt das mal wirklich bitte in die Kommentare unter dem Post, wir würden uns sehr freuen. Und dann sprechen wir das sofort in der nächsten Folge als allererstes an. Mal gucken, wer jetzt mehr Recht hat. Auf wessen Seite?
Für jeden, der für mich kommentiert oder abstimmt oder irgendwas, der kriegt ein Gummibärchen.
Ich schenke euch eine Torte pro Person.
Ich schenke euch ein Flugticket zum Matterhorn. Okay, da will keiner hin, nehmen wir das zurück. Nein, aber wirklich kommentiert mal, folgt uns auch gerne da. Wir versuchen auch öfter was so behind the scenes mäßig zu drehen, dass ihr mal seht, wie das hier eigentlich abläuft.
Und dann könnt ihr uns auch mal ein bisschen besser kennenlernen und dann wisst ihr,
ob man das möchte, kann man in Frage stellen.
Ja, aber wie die Gesichter zum Beispiel hinter dem Mikro aussehen, ja. Und wie wir überhaupt so ein bisschen drauf sind.
Gott, das will ja keiner wirklich mitkriegen. Aber da wir uns, wie ihr wahrscheinlich offensichtlich bemerkt habt, am Ende der Folge befinden, glaube ich, ist das auch nochmal ein guter Punkt zur 10. Folge, einfach ein großes, großes, großes Dankeschön auszusprechen für alle, die den Podcast regelmäßig hören und die sich die Zeit nehmen, sich unsere Stimmen anzuhören. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber
die Fälle, die wir vorstellen, die jetzt nicht, also das ist ja unser erster entspannter Fall, aber die jetzt nicht für
entspannt ist das jetzt auch nicht, ne? Ja, aber im Gegensatz zu den anderen.
Genau, die halt nicht für einen schwachen Magen gemacht sind.
Ja, das stimmt. Das klingt sehr kitschig. Ich bedanke mich eigentlich sehr, sehr, sehr. Also was, ich bin eigentlich nicht so ein offener Mensch, aber vielen, vielen Dank. Ron, das wird mir zu kitschig, übernimm du bitte.
Wir danken euch echt, dass ihr uns zuhört. Und ich glaube, was Laura probiert zu sagen ist, wir sind nicht nur eine kleine Community, wir sind...
Community, das wollte ich nicht sagen.
Wir sind schon so eine kleine Don't Kill and Talk Familie.
Nein, das wollte ich nicht sagen, Ron. Das ist absolut widerlich. Nein, was ich sagen wollte, ist danke, dass ihr euch das hier wirklich...
Würdest du jetzt sagen, dass wir keine Family sind?
Ron, ich war damals in der Julian Bam Family, da hatte der 4 Millionen Abonnenten. Wir sind einfach eine Zuhörerschaft, das klingt wie eine Sekte, egal. Vielen Dank, dass ihr
wir
euch das
alle...
Wir
sind Don't Kill and Talkies. Laura ist belastet, okay. Also so fängt das normalerweise immer an. Aber was wir sagen wollten, wir danken euch auf jeden Fall vielmals. Laura ist...
Ich glaube, um den Podcast jetzt abzuschließen ist... Ron hat am Anfang mal gesagt, wenn wir 1000 Zuhörer haben, machen wir uns ein Tattoo. Ich sag mal so, wir sind nicht mehr weit von den 1000 entfernt.
Wir nähern uns den ersten 1000 Zuhörern und wenn wir die ersten 1000 Zuhörer haben, dann
kriegt Ron sein erstes Tattoo. Das ist mein 12. Ich bin ready dafür. Ron wird nicht ready sein, aber Ron, weißt du was, wie die denn tätowieren? Ich mach Don't Kill and Talk und du machst Don't Kill and Talkies. We are a family. So wie die Kelly Family oder was?
Ich wähle dein Tattoo aus, ich mal das vor.
Ich nehme Don't Kill and Talk.
Nein, ich mal das vor. Klar.
Talkies wahrscheinlich. Eine Skispitze oder sowas. Alter. Nein, es sollte gar nicht so lange gehen, es sollte auch gar nicht wieder so abschweifen.
Ich wollte eigentlich was sagen, weil bei unseren ersten 1000 Streams wird es eine Special-Folge geben mit einem etwas größeren Fall. Die geht dann vielleicht doch ein bisschen länger.
Wirklich?
Ja.
Okay, das habe ich auch gerade erst erfahren.
Hat die dir aber schon mal gesagt?
Ich höre dir nicht so oft zu, falls du das merken solltest.
Ja, und so viel dazu, dass du Don't Kill and Don't Spaß.
Die 10. Folge!
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören.
Tschö.
Tschüss.